Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Ciao a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast mit Lorenzo Schütze und mir, David Casula. Buongiorno, Lorenzo.
Hey, auch ein herzliches Willkommen von mir, benvenuti a tutti und ich freue mich schon auf die Folge.
Es ist Länderspielwoche und wir bekommen die Möglichkeit, endlich unsere Azzurri nach dem EM-Sieg wieder auf dem Rasen zu erleben. Und Italien war bisher noch mit leichten Anlaufschwierigkeiten, stellt aber nichtsdestotrotz einen neuen Weltrekord auf. Und über diese Themen und was uns bereits am Wochenende wieder in der Serie A erwarten wird, sprechen wir in dieser neuen Episode. Andiamo! Ja, wie ihr mitbekommen habt, Italien ist gerade mitten in der WM-Qualifikation. 2 von 3 Spielen sind jetzt schon gemacht. Und läuft noch nicht richtig rund mit den Ergebnissen gegen Bulgarien und die Schweiz. Nichtsdestotrotz hat Italien einen neuen Weltrekord aufgestellt und den von Brasilien und Spanien mit jeweils 35 Spielen in Folge ungeschlagen gebrochen. Nach dem Spiel gegen Schweiz sind es jetzt 36 Spiele in Folge. Ende ist immer noch offen. Fantastische Leistung, oder?
Ja, also nicht zu meckern, würde ich sagen. 36 Spiele ungeschlagen, hat, wie gesagt, noch keiner vorher geschafft. Zeigt ja nur, wie gut die Abwehr zumindest ist von Italien. Ich meine, gut, das 1-1 und das 0-0 war jetzt auch irgendwo ein bisschen unglücklich. Wobei ich sagen muss, dass beim 1-1 das Tor, was geschossen wurde von Chiesa, auch extrem schön war. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Sagst du, die italienische Mannschaft verliert ein bisschen an Offensivdrang oder was sagst du?
Einmal, ich glaube, das alte Sprichwort, was wir im Fußball haben, hat sich wieder bewahrheitet. So ein Sturm gewinnt Spiele, eine Abwehr gewinnt Turniere. Das hatte man bei der Euro gesehen, aber eben auch mit einem schönen Offensivdrang der Italiener. Also man hat sie selber eigentlich gar nicht wiedererkannt und das fand ich eigentlich auch sehr erfrischend. Was man sagen muss, ich hätte es gerade nach der verpassten WM 2018, wenn mir da jemand gesagt hätte, du, Italien verpasst zwar gerade die WM, aber dann werden wir 36 Spiele in Folge ungeschlagen sein unter einem neuen Trainer, unter Roberto Mancini und die Europameisterschaft holen, hätte ihr einen Vogel gezeigt, bin ich ehrlich. Das, also wirklich im Tal der Tränen damals, jetzt 3 Jahre später einfach einen neuen Weltrekord aufzustellen. Es hat keine Mannschaft, also wenn man sich mal anguckt, was das für Teams waren, die Rekorde vorher gehalten haben, das war Brasilien 93 bis 96, also Ronaldinho, ja, Ronaldo, also, solche genau. Kicker.
Das ist wirklich und Spanien ja. Genauso, ja, mit Weltklasse überladen und das ist bei Italien ja, um es jetzt doof auszudrücken, nicht so. Es ist ja eher nee, so, das also sind von so den Namen nicht, die man, ne? Genau, das sind so Namen, die jemand kennt, der sich damit auseinandersetzt, aber wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, gut, Chiesa ist natürlich jetzt der erste Name, der mir so einfällt, aber jetzt auch nicht wirklich ein Name, wo jeder sagt, oh, stimmt, Chiesa, den hat man so auf dem Schirm. Damals war es halt so Ronaldinho so oder halt auch Ronaldo. Dann hast du bei Spanien, hast du da gehabt, David Villa.
Das war ja die goldene Generation. Ja,
genau,
ja.
Also
David Villa, Silva, Xavi, Iniesta, ja, was für ein also, Mittelfeld, ne? Also
ist krass, ja. Wobei das Mittelfeld auch ganz schön gut ist von Italien, jetzt muss ich sagen, mit Jorginho und Verratti.
Das ist es auch, aber ich glaube trotzdem, dass dann so ein Unterschied ist, auch vom Klang her, weil du hattest damals einfach Xavi, Iniesta, die einfach immer bei Barcelona waren. Du hattest, wie du sagst, einen David Villa gerade von Valencia aufstrebend. Das war Spaniens goldene Generation, Europameister damals geworden. So, und diesen Rekord hat Italien sozusagen geknackt. Das ist Wahnsinn. Nicht nur geknackt, sondern sogar 9 aufgestellt, weil ja, es ist Wahnsinn, weil nicht mal unsere goldene Generation, die 2006 die WM gewonnen hat, also um Pirlo, Del Piero und Co., hat das geschafft. Und von den Namen war das eigentlich viel klangvoller als das, definitiv, was wir jetzt haben. Wir haben so viele junge, neue Spieler, die erst durch die Europameisterschaft außerhalb Italiens für Aufsehen gesorgt haben. Die hatte vorher keiner auf dem Schirm.
Ja, nicht nur das. Wir haben auch viele, die bei keinem wirklichen Top-Club spielen. Also damals war es ja so, genau, also weil du halt Spanien so und besonders Xavi und Iniesta als Beispiel genannt hast, die haben ja bei Barca gespielt, das war ja damals auch der beste Verein, natürlich lässt sich immer drüber diskutieren, der Welt, also zu dem Zeitpunkt, dann hattest du auch Casillas, der bei Real Madrid gespielt hat und Sergio Ramos und alles drum und dran, also das war wirklich so. Und aktuell hast du halt, gut, es sind jetzt natürlich ein paar gewechselt, genauso wie Donnarumma zum Beispiel zu PSG, jetzt zu einem Weltklasse-Team, aber das war, also das Barcelona von damals konntest du zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mit dem AC, also mit dem Milan, also mit Milan vergleichen, so das
vor allem auch der Punkt, den finde ich auch wichtig, weil du hast einfach damals die Spieler schon bei den größten Clubs gehabt. Und, ja, genau. Und jetzt haben wir so einen Spieler von Sassuolo oder Spieler von Atalanta in der Nationalelf.
Oder der halt, Roma oder so.
Oder der Roma oder so. Das sind jetzt, na klar, das sagt einem was, aber es ist eben nicht die Elite. Und damals hat der spanische Fußball ja wirklich alles dominiert. Also nicht ja, nur definitiv. National, sondern auch ne, Barcelona, Real Madrid, die haben sich eigentlich abgewechselt, wer die Champions League gewinnt. Und die italienischen Clubs sehen eben im Vereinsfußball in den letzten Jahren nicht sonderlich erfolgreich aus. Aber auf einmal,
Da sah es 2006 deutlich besser aus.
Da sah es besser aus, aber ne, da hat uns, glaube ich, der Calciopoli-Skandal in Italien ein paar Jahre zurückgeworfen, ja. Was das anging. Aber Italien ist back, jedenfalls Nationalelf-technisch. Ja, ich schaue mir immer noch gerne Highlights an oder wenn der EM-Song im Radio läuft, direkt wieder Flashbacks. Richtig geiler Sommer gewesen. Und vor allem finde ich auch wichtig, die Italiener identifizieren sich wieder mit der Nationalelf.
Auf jeden Fall. Also so richtig gut, das Identifizieren war vorher, also ich fand, es war nie weg, nur es war halt irgendwo unangenehmer geworden. Einfach aus dem Grund, dass dort die glorreichen Tage vorbeischienen. Vor allen Dingen nach dem Ausscheiden in der WM-Quali damals. Gegen Schweden auch noch. Also jetzt nichts gegen Schweden oder sonstiges, aber das hat man so einfach nicht erwartet. Da war Italien einfach der Favorit, muss man sagen. Und damals war es ja auch so, dass man, ja, weiß ich nicht, also man hatte irgendwie nicht das Gefühl, okay, die Mannschaft will oder die Mannschaft kann. Und das hast du jetzt halt wieder. Ja. Du hast das Gefühl, die Mannschaft hat Bock, also weil so viele junge Spieler da sind, also das ist zumindest mein Gefühl, die sind halt alle hungrig. Klar, die haben alle noch nicht so extrem viel Erfahrung. Dadurch aber, dass natürlich jetzt eine EM gewonnen wurde und auch Spieler jetzt zu besseren Clubs wechseln und so, denke ich, wird es sogar nur noch besser werden. Schwierig natürlich, jetzt den Rekord weiter auszuarbeiten, aber nicht unmöglich. Und ich glaube, das lässt auch die Italiener an sich, also die Nation, noch wieder aufatmen, wo du sagst, okay, da wo Erfolg ist, ist auch trotzdem noch Hoffnung, dass es sogar noch besser werden könnte und eventuell sogar zu etwas bei der WM führen könnte.
Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge genau darüber gesprochen. Also die Spieler waren beim Erfolg der EM, also die meisten jetzt mal von den Routiniers wie Bonucci und Chiellini abgesehen, sehr junge, in diesem Bereich des Fußballs noch relativ unerfahrene Spieler. Wenn wir das mal weiterspinnen, eben einfach nochmal zwei Jahre Entwicklung bei einem größeren Club, wie es Donnarumma da bei PSG haben wird, plus Spieler, die Euro verpasst haben, da haben wir Zaniolo, da haben wir Keen, da haben wir ein paar Spieler, die noch nachkommen, dann hat Italien echt das
die
Potenzial.
Die auch mega Qualität haben, nebenbei gesagt. Ja.
Und ich fand es auch sehr interessant, Donnarumma hatte einen Post abgegeben, als es in die Länderspielpause jetzt ging. Da hat er auch gesagt, so halt Augen auf die WM-Trophäe. Also klare Ansage, sagst du, amtierender Europameister.
Klar, auf jeden
wir
Fall.
Sind Italien und wir wollen den 5. Stern. Also der Anspruch ist jetzt wieder da. Es geht nicht nur um die Quali, es geht darum, das Ding auch zu gewinnen. Und das ist wirklich aufregend, weil Italien ist wieder wer.
Das stimmt. Also Italien, habe ich das Gefühl, kommt wieder an die glorreichen Tage ran von 2006 oder da zumindest in die Nähe. Und auch, also das hast du ja jetzt auch in den vergangenen zwei Spielen gesehen. Ich finde, dass die Kritik von der Sportpresse teilweise sehr unberechtigt ist, dass Italien an Offensivfußball verliert. ich würde das jetzt nicht so behaupten. Ich meine, wenn du das Spiel zum Beispiel gegen die Schweiz angeschaut hast, da war der immer hin und her. Muss sagen, also Sommer überragend, keine Frage.
Ja, das werden wir gleich nochmal analysieren, da hast du recht. Das genau. ist Wahnsinn, was der hat uns echt zur Verzweiflung getrieben.
Genau, und aber auch so Kombinationsspiel wie gegen Bulgarien, einfach ein Traum. Also das Tor hätte man natürlich am Ende besser machen können, das ganze Spiel, aber
klar.
nicht ja. schlecht.
Das, was mich interessiert und was ich dich auch gern fragen würde, mal abgesehen davon, dass wieder mehr auf die Jugend vertraut wird, was könnten sonst noch Gründe für dich sein, für La Rinascita, also für die Wiedergeburt? Was sind für dich so die Mainpunkte, die Roberto Mancini in die Nationalelf getragen hat, damit wir wieder dastehen, wo wir stehen?
Das ist lustig, dass du mich das fragst. Ich hatte nämlich ein ähnliches Gespräch mit meinem Opa damals, als wir die EM geschaut haben. Und zwar muss man ja über Mancini wissen, der hat ja damals auch für die Nationalmannschaft gespielt, war ein relativ guter Stürmer, ein super Spieler, war damals aber der Einzige, der im Turnier nicht gespielt hat, so keine Minute. Und ich denke, dass diese Erfahrung, also nicht nur, dass er selber Profifußballer war, sondern auch diese Erfahrung, dass er halt nicht spielen durfte und alles drum und dran, tatsächlich geholfen hat, weil er ja in der EM jetzt, also im EM-Sieg, hat jeden spielen lassen. Das passiert ja auch selten tatsächlich in großen Nationalmannschaften, dass jeder mal spielen darf.
Und jeder bis auf den dritten Keeper, das ging
klar,
halt nicht.
Jeder bis auf den dritten Keeper.
Ja, aber sonst das, jeden, Wahnsinn, ne?
Genau, aber sonst jeden. Und das passiert halt so normalerweise nicht. Und ich denke, genau das lässt die halt so zusammenrücken, so wo du sagst, okay, das ist ein richtiges Team und das hast du auch sofort gemerkt, auch als man gegen Wales mit der B-Nationalmannschaft, 1-0 gewonnen hat damals. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund, so dass die Leute, also in der Mannschaft, sich mit dem Trainer identifizieren können, dass die Spieler sagen, okay, das ist jemand, der hat Ahnung, weil er das selber schon durchlebt hat. Da hat man halt automatisch immer schon ein bisschen mehr Respekt. Das Team wird zusammengeschweißt von Mancini. Da bin ich auch mein Opa so drauf gekommen. Also der macht einen Hammerjob und er ist immer sehr, also er wirkt immer sehr, also nicht ambitioniert, sondern sehr investiert in das Spiel und in seine Mannschaft. Und ich glaube, das ist es halt, wenn der Trainer, das hast du ja auch zum Beispiel bei Leuten wie Jürgen Klopp, so, wenn der Trainer richtig investiert ist in das Spiel, auf eine positive Art und Weise natürlich, also jetzt nicht einer, der die ganze Zeit nur rumschreit und die Leute anpöbelt, aber ich glaube, jemand, der wirklich investiert ist in das Spiel, der zeigt seiner Mannschaft, also der quasi von außen auch dazu gibt, genauso wie Co-Trainer, der gibt dieser Mannschaft nochmal diesen extra Push auf dem Feld. Und ich glaube, genau das ist es.
Ja, man merkt ihm diesen Hunger an, also dieser Hunger
genau,
nach Erfolg.
Genau, das ist
das,
genau,
was ja. unter Ventura halt einfach nicht präsent
war.
War
einfach nicht da. Nee, es war einfach nicht da.
Es war nicht
da,
existent, nee, genau. Es war einfach nicht da. Ja, Wahnsinn. Ich, hier, dass Mancini jeden hat spielen lassen, da fand ich richtig, wirklich Hut ab dafür.
Ich auch,
weil,
ich war begeistert.
Ja, die Spieler haben ja auch selber gesagt, also so diese Zusammenhalt in der Mannschaft oder dieser Mix der Gruppe sei für sie halt auch die beste Erfahrung gewesen, die sie eigentlich jemals irgendwie hatten. Ich meine, das war ein unfassbares Gefühl, dieser Zusammenhalt, dieses Team.
Auf jeden Fall.
Hat man von der Nationalhymne vom Anfang bis zum Abpfiff gesehen und die Jubelszenen. Das waren wirklich wieder so 11 Freunde, weißt du? Oder beziehungsweise ja, der ganze Kader waren Freunde. Und das war, glaube ich, das, was so ein paar Prozentpunkte am Ende in vielleicht Momenten wie dem Elfmeterschießen entscheidend waren.
Ja klar, weil du, also ich glaube, dass zum Beispiel, um das jetzt mit England zu vergleichen, ich glaube, dass dort der Druck auf den Spielern, also natürlich jetzt mal dieses It's coming home und alles drum und dran, den Heimdruck wegnehmen.
It's coming a Rome.
nee, ich meine jetzt aber, also worauf ich hinaus möchte, ist nicht den Druck von außen, sondern auch den Druck von innen. Ich glaube, dass die Spieler in England sich natürlich auch alle gut verstehen, das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber ich glaube, dass dieses brüderliche Gefühl bei Italien anders als bei England, die auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen Druck nimmt, dass du dann halt sagst, okay, wenn ich den Elfmeter verkacke oder verschieße, dann ist es halt so. Und ich glaube, wenn man in zum Beispiel in der englischen Nationalmannschaft, das ist jetzt natürlich eine These von mir, das ist jetzt kein ausführliches Statement so. Also das wird wohl.
Du hast keinen Beleg
auch,
für deine.
Genau, kein Beleg. Es kann halt auch anders sein. Aber ich glaube, dass dort der Druck einfach von innen auch größer ist. Das heißt, wenn da jemand verschießt, der dann wirklich sagt, oh, okay, gibt's böse Zungen dann in der Kabine oder irgendwer, der halt redet, und das kennt man halt so, und da möchte man halt wirklich nicht verschießen. Kann man sich allerdings total aufs Team verlassen, ist es dann so, dass du halt einfach total beruhigt alles geben kannst. So.
Diesen Punkt, den du ansprichst, das war auch das, was ich für ein Gefühl hatte bei England während der Euro. Die sind auch ein bisschen schleppend ins Turnier gestartet, aber haben sich dann ja auch gefunden. Also war ja auch eine homogene Gruppe, sonst wären sie auch nicht so weit gekommen.
Ja, klar.
Aber genau das, was du meinst. Also ich hatte das Gefühl, die Engländer waren alles so ein bisschen das, was Paris gerade macht. Weißt du, so viele individuelle Spieler, individuell sehr klasse Spieler, zusammengepackt in eine Mannschaft. Und du hast eben in vielen Situationen gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und da hat Italien einen gesunden Mix gefunden. Mancini hat ja über 100 Spieler gescoutet im Vorfeld der Euro und für die Testspiele berufen, um genau diese homogene Gruppe formen zu können. Aus Spielern, die eben vielleicht nicht bei den größten Clubs der Liga spielen, wie es bei England war. Es waren ja eigentlich nur Premier League Superstars.
Ja, definitiv. Oder halt so eben Youngsters, die komplett, also die in der Saison halt einfach einen mega Aufschwung hatten. Also
ja, wie Grealish halt.
Ja, oder wie Saka zum Beispiel.
So. Oder wie Saka, ja, absolut. Und Sancho halt in Dortmund. Und bei Italien, da hattest du halt einen Raspadori. So. Vergleich den mal mit einem Sancho.
Kennt halt keiner, genau. So richtig. Sancho kennt halt jeder, und Raspadori ist so, also für jemanden, der halt, wie gesagt, der sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, angenommen du bist ein englischer Fan, hast halt einfach keine Ahnung, wer das ist.
Ja, und trotzdem ist Italien am Ende eben Europameister geworden, weil als letztendlich Team, die Mischung, Mischung gestimmt hat. Und da war es dann egal, dass der einzelne Spieler vielleicht nicht beim weltbesten Club spielt, sondern einfach funktioniert hat in der Gruppe. Ja, Wahnsinn. Also ich bin immer noch begeistert. Ich glaube, ich werde mir noch in 50 Jahren nochmal so ein Highlight-Video dazu angucken und einfach wieder direkt wieder hier beim EM-Sieg sein. Wahnsinn. Genau, und jetzt stand die WM-Qualifikation an, die ersten Spiele nach eben diesem klasse EM-Triumph. Und da ging es dann los mit Italien gegen Bulgarien im heimischen Florenz. 1-1 am Ende ist erstmal nicht das, was man wollte. Genau.
Genau. Also erstmal ein ernüchterndes Ergebnis, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fand das Spiel an sich jetzt nicht wirklich schlecht. Ich muss sagen, das Tor von Chiesa war der Hammer. Also das Kombinationsspiel und wie Chiesa sich da mal wieder durchgesetzt hat, so fand ich.
Das war sensationell. Das hatte was von Messi. Um es nicht zu übertreiben, aber das hatte was von der Bewegung und vom Durchsetzungsvermögen, was von Messi.
Dieser Drang, es war halt einfach so, der ist einfach durchgegleitet durch die Verteidigung und dann aufs Tor geschossen. Also ich sag dir, Chiesa ist, der ist ein extrem aufregender Mann für die Zukunft, wenn nicht sogar schon jetzt. Allerdings muss ich dann da auch wieder sagen, war das Gegentor unnötig. So, hätte nicht sein müssen, fand ich. Also das war halt einfach läppsch, finde ich. Also,
ja, ich fand, da hat sich Florenzi einfach auch viel zu leicht abschütteln lassen.
Ja.
Dann zieht der Bulgare halt an ihm vorbei, das darf ihm nicht passieren so. Und dann fehlt komplett die Zuteilung im 16er. Also ich weiß nicht, wo Acerbi sich da positioniert hat. Ja, genau. Da stand Iliev komplett frei und natürlich schießt er den dann rein, hat Donnarumma auch auf die Distanz keine Chance. Das war an so vielen Ebenen vermeidbar. Die Teilen sich auch so ein bisschen auskontern lassen, ne? Ist dann auch nicht mehr rechtzeitig nach hinten gekommen. Das war absolut vermeidbar und bei der Euro wäre es nicht passiert. Also da stand man einfach sicherer. Ich weiß auch nicht, woran es da lag. Es ist halt eine Unkonzentriertheit und direkt ausgenutzt, weil letztendlich Italien hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe hier die Statistiken, die sprechen eindeutig für Italien. 27-4 Schüsse.
Ja,
das ist ein Statement.
Der war mal wieder, also ja, auf dem Papier ist halt extrem klar, ne? Aber das Problem ist, dass halt wieder so dieses typische Fußball-Ding, so auf dem Papier stimmt halt alles. Also auf dem Papier ist es dann so, okay, die eine Mannschaft ist extrem überlegen und dann schaust du dir aber das Ergebnis an. Da war es halt ein 1-1. Das Problem ist, bei der Kritik, die ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, die ich an sich nicht zu 100% verstehen kann, allerdings aber auch irgendwo schon, ist nicht, also ich finde, der Punkt ist falsch, dass man sagt, der Offensivdrang fehlt. Ich finde allerdings, dass es richtig ist zu sagen, wir verpassen unsere Chancen. Und das haben wir auch, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen werden, im anderen, also im zweiten Spiel auch gesehen. Also teilweise werden Chancen einfach nicht genutzt oder irgendwie zu schwach ausgespielt, so dass der Gegner dann doch noch eine Chance hat, das zu verteidigen. Und ich finde, da hätte man das wie beim 1-0 machen müssen, was Kesa geschossen hat. Also einfach draufhalten. Wirklich, also einfach geben, geben, geben. Weil wenn du eine gewisse Präsenz zeigst, so wie Kesa da bei dem Kombinationsspiel, dann schaut der Gegner irgendwann einfach nur hinterher und denkt so, okay, wow, das ist so, weißt du, da, das ist halt einfach nicht aufzuhalten. Und das hatte man bei vielen Chancen halt nicht. Da war es halt, okay, wir schießen mal drauf. Oder gut durchgespielt und dann hat so der letzte Prozent hat halt einfach gefehlt zum Tor. Und das hat man oft gesehen, leider.
Na, ich finde das, was Chiesa da eben gemacht hat, was dann ja auch ein Tor zur Folge hatte, war ja dieses sich den Ball nehmen und einfach mal wirklich Mut haben und mal durchgehen und mal gucken, wie weit man kommt. Das hat ja das war ja auch Italien, das war ja auch Italien Spielweise bei der Euro. Also wenn du die Tore anguckst, das war oft so, komm, ich gehe, jetzt kriege ich die Möglichkeit zu schießen und rauf damit. Und das sind letztendlich dann auch die Tore, die fallen. Und bei Chiesa, ich hatte mir das mal angeguckt, der ist an 6 Spielern vorbeigedribbelt, macht auf engstem Raum mit Immobile den Doppelpass, um ihn dann mit links komplett reinzuschlenzen. Ja. Das ist geil, wirklich. Das zu sehen, ist geil. Und dann kann es eben nicht sein, wenn du siehst, 27 Schüsse oder 8 Torschüsse zu 2 mit 79% Ballbesitz. Also das Spiel ist ja komplett für dich. Kennst du diese FIFA-Spiele,
ja,
wo du genau die ganze Zeit dominierst und am Ende spielst 1-1?
Ja, oder du spielst halt gegen Kollegen und du weißt, also es ist einfach irgendwie, es läuft nicht, oder du schießt das 1-0 und denkst, okay, den habe ich in der Tasche und auf einmal kriegt der Momentum und es funktioniert nichts.
Das ist wirklich genau klassische so, Momentum-Szene gefühlt, nur in Real Life gewesen. Also,
genau.
Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also klar, Italien hat kein Offensivproblem, weil sonst spielst du dir nicht so viele Torchancen raus.
Nee.
Aber
das
fehlt...
Das ist genau das, was ich meine halt, ne?
Ja, da fehlt vorne ein eiskalter Vollstrecker.
Ja,
und das Immobile, ist halt Belotti, das sind Spieler, die treffen gefühlt nur in der Serie A. Und in der Nationale eben...
Das klassische italienische Stürmerproblem.
Das ist das Problem, das wir schon mit also, Totti, Del Piero auch. Also,
also du hast Weltklasse-Stürmer, die im Verein treffen, wie sie wollen, und dann hast du sie in der Nationalmannschaft nicht. Ich glaube, das Problem ist allerdings der Spielertyp. Du hast einmal Belotti, der komplett anders ist als Immobile. Allerdings sind das beides Spieler, glaube ich, die zu wenig, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, die fühlen sich im Verein zu wohl. Weißt du, wie ich meine? Die sind, glaube ich, im Verein in ihre Rolle so eingespielt, dass sie das so nicht komplett, so nicht zu 100% übernehmen können, die Nationalmannschaft. Und ich glaube, genau das war es damals auch mit Del Piero und Totti. Genau, weißt du, das sind halt so die Superstars oder die Spieler vorne, die du anspielst und über die meisten Tore gehen. Und in der Nationalmannschaft ist es halt, also ist die Rolle so ein bisschen anders definiert und deshalb funktioniert es halt nicht so gut. Ich glaube, das ist das Problem, aber wie gesagt, auch
okay, in der Vermutung. Ich wäre in eine andere Richtung tatsächlich gegangen oder bei mir wäre es eher so gewesen, dass es eine taktische Veränderung einfach ist, weil Immobile bei Lazio völlig anders in Szene gesetzt wird. Immobile ist ein Spieler, der braucht den Raum. Der kann ja auch ohne hochzugucken den Ball direkt nehmen und reinschießen. Aber der braucht dann Platz um sich rum. Und im italienischen Spiel mag aber auch vielleicht daran liegen, dass es einfach auch andere Gegner sind. Ne, wenn du gegen Bulgarien spielst, dass der Gegner auch einfach auch generell defensiver agiert. Aber der kann nie so gefühlt in Szene gesetzt werden wie bei Lazio. Weil wenn er die Möglichkeiten bei Italien bekommt, finde ich, wie bei Lazio, dann macht er auch bei Italien die Tore. Aber in diese Situation kommt er nicht. Und das liegt halt daran, dass die Lazio-Mitspieler von ihm, die sind einfach besser eingespielt. Die verstehen sich schon komplett blind. Und die Nationalelf sieht sich eben ein bisschen zu selten dafür, dass Immobile da auch schon die Gedanken so lesen kann vielleicht.
Genau, also den Punkt finde ich interessant, weil also der unterstützt meinen ja auch in einer gewissen Art und Weise. Und das ist genau, also auch irgendwo genau das, was ich meine, weil es ist halt dieses System, also die Rolle ist halt irgendwo doch eine andere im Verein, auch anhand der Mitspieler. So, die Mitspieler sind halt auf, oder das System ist halt in gewisser Weise auf die zwei zugeschnitten, jeweils im Verein. Ja, und das genau. Kannst du halt, das kannst du in der Nationalmannschaft so nicht machen, vor allen Dingen, wenn du halt in der Nationalmannschaft oft auch Teamkollegen hast, bei denen es genauso ist, weißt du, bei denen die Systeme auf die zugeschnitten sind. Und man muss halt leider sagen, dass eine Nationalmannschaft auch immer nur eine Mannschaft ist, so, die auch ein System hat, was auf welche, oder was auf System, also was auf Leute zugeschnitten ist oder sein kann. Und ich glaube, da fehlt halt dieses Anpassungsvermögen und tatsächlich auch das Training. Also dieses tagtägliche Sehen, so wie du gerade halt schon gesagt hast, das ist im Verein halt einfach einfacher.
Aber dann kommen wir ja wieder genau zu dem zurück, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, was eigentlich ja Italiens Stärke ist, dass das Spieler sind, die eben nicht alle so diese individuellen Einzelspieler sind, sondern genau. Eben als Gruppe funktionieren. Und das ist, glaube ich, schwierig von der Daily Basis bei Lazio, wo das System für dich gemacht ist, umzuschalten auf ein System, was halt für eine Gruppe ausgelegt ist. Und bei Italien ist es ja wirklich auf die gesamte Mannschaft ausgelegt. Da gibt es keinen Spieler, wo man sagt, der muss das Spiel für uns entscheiden. Also mir würde keiner einfallen. Klar, wenn du einen Chiesa bringst,
gut, ja, wollte ich gerade sagen, wie also gegen die Chiesa Schweiz. Kann halt ein Spiel entscheiden, aber genau. Muss nicht. Ist jetzt nicht so
aber
wie
muss
so ein
Messi
oder so, den du im Team hast und sagst, okay, also wenn der uns nicht carried, dann haben wir ein Problem. Nee, so ist es.
Exakt,
nicht.
Oder bei England würde ich sagen, das kann ein Harry Kane sein. Wenn der bei denen vorne fehlt, dann sind sie halt offensiv auch nicht dasselbe wie ohne ihn. Und das ist eben der Unterschied. Und ich weiß auch gar nicht, wie Spieler wie Immobile und Belotti damit umgehen können, außer dass sie für sich das umstellen müssen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, weil grundsätzlich Italien hat viele super gute Spieler, gerade in der Defensive, im Tor, Mittelfeld, überhaupt keine Probleme. Im Sturm gibt es auch viele gute Italiener, aber das Niveau vom Mittelfeld zu Sturm, was jetzt in den nächsten Jahren auch nachkommt, finde ich, ist schon ein Unterschied. Also wir haben im Mittelfeld Zaniolo, Barella, Verratti, das sind alle Spieler, die, finde ich, stehen noch über Stürmern wie Immobile, Belotti und Kean oder Raspadori.
Definitiv. Also das war auch das, was ich vorhin ansprechen wollte, wo wir auch Spanien in Vergleich gezogen haben mit Xavi und Iniesta. Okay, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Spanien hat damals Xavi und Iniesta und wir haben aber Jorginho und Verratti, weißt du, die beide bei extrem guten Clubs spielen. Jorginho gerade zum besten Spieler Europas gewählt wurden, also gar nicht so weit hergeholt. Dann haben wir Verratti, der schon seit Jahren bei PSG auf Top-Niveau spielt, seitdem er von
PSG. Gesetzter Stammspieler.
Gesetzter Stammspieler in dem Star-Ensemble. Weil, und das ist halt, also wie mit Neymar und so. Und Neymar, die können, also verstehe mich jetzt nicht falsch, Neymar ist zwar ein linker Flügelspieler, der kann aber auch im zentral-offensiven Mittelfeld spielen. Das gleiche wie bei Mbappé oder du holst dir, also da, die haben ja auch Leute im Mittelfeld, weißt du, die gesetzt sind bei PSG, wo du sagst, okay, das sind halt extrem gute Spieler und die können auch gut und gerne mal jeden ersetzen. Und Verratti, der ist schon seit Jahren, komm und geh, wer will, immer gesetzt. Und das heißt halt auch schon was. Und da hast du schon recht, da ist dann, und auch in Zaniolo ist halt so, okay, also da weiß man, der ist also ein Top. Also der ist ein Top-Spieler, zwar noch sehr jung, aber ein Top-Spieler. Und dann hast du halt so Stürmer, die, muss man leider sagen, zum Beispiel bei Immobile, also klar, der spielt bei Lazio Hammer-Saisons immer und immer wieder. Man muss aber sagen, dass er zum Beispiel bei Dortmund ja auch gefloppt ist. Und das hat ja auch irgendwo einen Grund, so. Das gleiche ist bei Belotti, der spielt halt bei Toro spielt er, aber man, also ich finde, da fehlt noch dieser eine Schritt und bei Keane halt auch, so der hat zwar schon in der Premier League gespielt und auch bei PSG und alles drum und dran, aber da fehlt halt noch dieses eine so, dieses eingespielt im Verein, dieses internationale Top-Level fehlt da, finde ich.
Was ich dann hoffe, ist natürlich, dass jetzt, wo Keane wieder zurück in der Serie A ist, dass er bei Juventus vielleicht mehr als nur die Rolle des Bankwärmers übernehmen kann, öfter vielleicht auch mal startet. Das würde ihm gut tun, für seine Entwicklung auch. Und davon profitiert dann letztendlich auch die italienische Nationalelf, so wie meiner Meinung nach. Bei Immobile, das, was du angesprochen hast, warum er bei Dortmund nicht funktioniert hat, da gibt es ja die Anekdote, die er dann selber nach dem Wechsel gesagt hat. Das ist, ich glaube, warum es bei Dortmund nicht funktioniert hat, ist weniger das Sportliche als Mentalität. Das ist genau, ja, was er damals bemängelt hat. Genau, das gehört ja dazu. Und das ist halt, deswegen ist Immobile auch so ein Stürmer, der eben nur in Italien funktioniert, bei Mannschaften wie Genoa, Toro, Lazio. Ja. Weil bei Dortmund hat er ja damals gesagt, er sprach halt nur Italienisch, ne? Kein Englisch, kein Deutsch natürlich. Und die Mentalität ist einfach eine andere, weil er meinte, die Spieler kommen zum Training und irgendwie nie hatte jemand viel mit ihm gemacht oder ihn mal zum Essen eingeladen nach Hause, was in Italien wiederum ein großes Ding ist. Also die Mitspieler laden sich gegenseitig zum Essen ein, um sich kennenzulernen. Und das ist in Deutschland halt alles so ein bisschen, was heißt professioneller, aber weißt du, es ist mehr
also einfach unfamiliärer.
Genau, es ist meine Arbeit, ich komme zum Training, ich komme zum Spiel. Klar, da gibt es auch Freundschaften, aber grundsätzlich ist das halt dann die Freundschaft eine Privatsache. Und in Italien ist es üblich, dass du sagst, ey, komm doch einfach zu meiner Familie zum Essen, lern die Stadt kennen, ich zeig dir hier was, ich zeig dir da was. Das ist halt die Mentalität, die da unterschiedlich ist. Und deswegen hat er sich halt nie hier wohlgefühlt. Und du kennst das ja selber, du hast auch im Ausland gespielt. Wenn du dich im Ausland nicht wohlfühlst, dann wirst du da auch keinen guten Fußball spielen.
Das kenne ich, ja. Ich habe tatsächlich schon in, mehr als nur einmal im Ausland gespielt, so. Und ich muss auch sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst, da muss ich Immobile auch wieder in Schutz nehmen, wo ich ihn gerade ein bisschen angegriffen habe. Da hast du schon recht, wenn du dich nicht wohlfühlst, ist es halt immer sehr schwierig, aus dir rauszukommen. Da musst du halt schon wirklich sehr, also was heißt von dir überzeugt sein, aber dich mit der Situation so abfinden und halt auch irgendwo alleine ein bisschen für dich kämpfen. Weißt du, dass du halt sagst, okay, ich setze mich da trotzdem durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Situation gleich war, aber eventuell ähnlich, weil ich ja von Deutschland nach Schweden gewechselt bin und dort sind die Leute ja auch ein bisschen kälter, wie man halt so sagt. Da ist es halt auch so, klar, du musst dich dran gewöhnen, du musst das akzeptieren, wie es ist und dann halt einfach dein Bestes geben. Und ich denke, dass es für viele Spieler halt auch einfach schwierig ist, so das so zu akzeptieren, hinzunehmen. Vor allem dann, wenn halt, und ich denke, das ist für Immobile dann auch sehr wichtig gewesen, dieses Freundschaftliche fehlt. So, weißt du, wo du sagst, okay, jetzt wird hier jemand eingeladen. Ich finde, du hast es sehr gut ausgedrückt zu sagen, dass in Deutschland die Leute sagen, okay, das ist meine Arbeit. Weißt du, hier komme ich halt hin, um zu arbeiten und dann gehe ich halt auch wieder zu meiner Familie oder zu meinen Freunden in privater Hinsicht. Allerdings ist für jemanden, der gerade aus dem Ausland kommt und nichts anderes hat, außer die Arbeit dann in dem Sinne, das Arbeitsumfeld halt extrem wichtig, so wie für ein Immobile, wo du sagst, okay, das sind halt so die einzigen Leute, mit denen er sich aktuell befasst oder tagtäglich auseinandersetzt. Und wenn da dann diese Kommunikation fehlt, kann ich schon verstehen, dass sich da jemand dann auch sehr unwohl fühlt.
Und so gerade hier, das ist ja das, was Chiellini und Bonucci da ausmacht, dass die sich besser kennen als ihre eigenen Frauen, was sie erzählt haben, ist ja eigentlich genau das. Du verbringst eigentlich fast mehr Zeit mit deinen Teamkollegen und auf dem Trainingsplatz als mit deiner wirklichen Familie. Und wenn das auf der Arbeit dann nicht funktioniert, dann ist es einfach schwierig, auch Fuß zu fassen. Und es gibt Spieler, die können das abhaken und einfach ihre Leistung trotzdem zeigen, aber es gibt Spieler, die können das auch nicht und das ist ja auch absolut menschlich. Ist klar. Nicht jeder gleich eben. Und Immobile gehört eben zu den Leuten, die es nicht konnten, die sich dann aber, finde ich, auch wieder für den richtigen Schritt entschieden haben. Ich gehe wieder einen zurück, ich gehe wieder nach Italien und dort schießt er alles halt im Grunde im Boden, führt auch jetzt schon wieder die Torschützenliste an. Ist manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es eben nicht. Und ich finde ganz schön, dass er für sich entschieden hat, was geht und was nicht. Würde mir natürlich wünschen, dass er so bei, wie er bei Lazio trifft, auch für die Nationale treffen würde.
Klar, also das erfordert natürlich auch Riesenmut, ne, diesen Schritt zurückzugehen. Und ich denke, dass wenn das Team weiterhin so spielt, dass auch er und Belotti sich dann irgendwann da einschießen werden und regelmäßig treffen.
Dann kommen wir zum zweiten Spiel der Italiener, 0-0 gegen die Schweiz. Und bevor wir auf das spielerische, Taktik, analytische kommen, ich muss sagen, ich habe das Spiel gestern Abend war das gesehen. Was war das denn für eine geile Atmosphäre da im Stadion? Super. Also das waren so wirklich
ich freue mich auch wieder,
halb Italien, halb Schweiz.
Ja, ich freue mich aber auch wieder, dass wirklich Fans in die Stadien können, Stimmung machen können. Das ist nach einem Corona-Jahr einfach ein Traum. Also da, ich weiß noch, da habe ich mit dir geredet, da haben wir mal FIFA zusammen gespielt und du hast gesagt, das fühlt sich einfach falsch an, Fans im Stadion zu sehen bei FIFA. Weil es ja zu dem Zeitpunkt stimmt,
die zu hören, das so kannte war, man genau. nicht mehr.
Genau, das war halt einfach fremd und jetzt einfach so schön, das wieder zu hören. Und ich denke auch das, weil das Spiel ja auch so spannend war dann am Ende, ich denke auch genau das macht ein Spiel dann noch mal eine ganze Ecke spannender. So.
Eben, also obwohl es 0-0 ausgegangen ist, ich muss sagen, es war eins der besseren 0-0s, definitiv. Eines der besten, die ich sogar je gesehen habe, würde ich behaupten, weil zwar an zwingenden Chancen nicht vielleicht so viel da war, aber es ging die ganze Zeit hin und her. Die Schweizer haben angegriffen, die Italiener haben angegriffen, Italien gestern komplett an Jan Sommer gescheitert, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die Atmosphäre einfach währenddessen war bombastisch. Also das Stadion ist mitgegangen, die ganze Zeit hier unseren Bob gehört. Die Nationalhymne wurde durch das ganze Stadion geschmettert. Da hatte man richtig Bock auf das Spiel. Und es war extrem unterhaltsam, wie ich fand. Und da kommen wir dann wieder vielleicht zu dem Ding, Italien spielt sich die Chancen super raus. Nutzt sie aber nicht. 18. Minute habe ich rausgeschrieben. Schweiz verliert den Ball im 16er der Italiener. Italien schaltet blitzschnell um, also so wie wir es eigentlich auch von der EM kennen. Insigne war da, spielt auf Locatelli. Und Locatelli macht einen Pass aus der eigenen Hälfte in die Schweizer Hälfte. Und dort startet halt Berardi komplett durch. Der hat wirklich die gesamte Schweizer Hälfte leer vor sich. Und läuft auf Sommer. Und scheitert am Sommer.
Also ich muss auch sagen, Sommer in dem Spiel Weltklasse, muss ich leider sagen. Also klar, ich weiß auch, worauf du hinaus willst, Berardi hätte das besser machen müssen, nicht nur können, sondern müssen, das war halt auch irgendwo schon eine hundertprozentige.
Aber du kennst das auch, oder? Wenn du, je länger du doch auf dem Torwart, also ich bin selber Torwart, du bist eher vielleicht mal in der Position, mal einen Abschluss zu machen. Je länger du auf dem Torwart zuläufst, desto kleiner wird doch das Tor, gefühlt, oder?
Desto kleiner wird das Tor und desto mehr Zeit hat der Torwart auch halt einfach, sich auf dich vorzubereiten. Wenn du halt schnell ein, zwei, wenn nicht sogar einen dritten Kontakt machst und dann abziehst, weißt du, dann ist das Ding halt deutlich wahrscheinlicher drin, als wenn du noch wartest. Das siehst du ja so oft, wenn Spieler auf einen Torwart zulaufen und ihn dann versuchen zu umkurven oder ihn dann irgendwo reinzuschlänzen, dann schießen sie halt voll auf den Torwart oder der Torwart hat den Ball schon. So. Und das bringt halt einfach nichts. Du musst halt wirklich 1, 2 und am besten so, wenn du im 16er bist, sofort abschließen. So.
Aber oder ich fand, also kurz davor. Aber auch nur davon abgesehen, also es war eine wirklich hundertprozentige Torchance. Davon mal abgesehen, Sommer hat alles gehalten. Also der hat wirklich nicht nur die italienische Offensive frustriert, sondern auch mich. Weil irgendwie jeder Schuss, Sommer kriegt eine Hand rein oder dieses eine Ding, wo ich glaube Insigne war, das schießt, Sommer hält ihn, der Ball hat so einen Spin, würde sich über ihn drehen und ins Tor rein. Und im Liegen greift Sommer nochmal nach hinten und fängt den Ball ab.
Also Sommer, irgendwie, der kam immer sagen, dran. Ich habe letztens auf Instagram, muss ich kurz so ein, was heißt vom Thema abschweißen, es ist das gleiche Thema, aber vom Spiel kurz abkommen, da habe ich ein Reel gesehen, glaube ich, auf Instagram, da Sommer gegen Bayern, so, und da wurde 3-4 Mal draufgeschossen und der hat im Liegen alles gehalten, gegen Lever, gegen alles. Also ich verstehe nicht teilweise, wie der das macht. Ich glaube, der hat halt einfach so eine Selbstüberzeugung oder einfach so ein Gedanke, so scheiß drauf. Also einfach reinhalten. Und das hast du halt da auch gesehen. So, der liegt auf dem Boden und der gibt nicht auf. Das ist, glaube ich, so die Sache, die einen sehr frustriert, auch als Stürmer.
Sommer ist vor allem ja auch nicht ein sonderlich großer Torwart, also der hat eine Körpergröße wie ich, was im Fußball gerade bei Torhütern extrem selten ist, dass er es trotzdem 1, zum 81, Profi geschafft hat. 1,83 ist Jan Sommer, ja. Das ist für einen Torhüter sehr, sehr klein, aber er hat es eben perfektioniert, ist durch andere Sachen im Torhüterspiel eben wettzumachen. Und das sind dann so Sachen wie Geschwindigkeit oder das richtige Stellungsspiel. Und da, wo du das angesprochen hast, das war doch auch Bayern, wo Sommer den mit den Fingerspitzen irgendwie noch von der Linie da gekratzt hat.
Also
genau. Der krass. Kommt halt dran, auch wenn ihm die Größe fehlt. Und das hat wirklich die Stürmer gestern komplett verzweifelt und frustriert. Was ich ganz sneaky fand, als die Italiener festgestellt haben, okay, über den konventionellen Weg kriegen wir wohl keinen Ball rein, haben sie mal eine Ecke und einen Freistoß von fast der Grundlinie direkt draufgezogen, um ihn irgendwie wenigstens so zu überwinden. Aber beide mal war auch wieder da. Also.
Na klar, also Sommer muss ich sagen, auch wenn man da, wenn man natürlich dazu noch mal sagen muss, Italien hat die Chancen nicht gut genutzt. Aber Sommer einfach Weltklasse. Also da kann man es halt auch einfach mal auf Sommer schieben. So, der war halt einfach, das war eine Mauer. So, der hat das Ding einfach zugekleistert und dann ging da auch nichts mehr rein. So, das muss ich ihm halt einfach schon lassen und auch der italienischen Nationalmannschaft, also wie den Stürmern, da kann man halt auch schnell mal dran verzweifeln. Hätte mir aber gewünscht, natürlich, wie alle anderen, denke ich auch, dass man da trotzdem ein, zweimal besser abschließt und ein Tor macht.
Eben, und dann hat Italien auch die große Möglichkeit per Elfmeter, den Jorginho, letzter Elfer, den er geschossen hat, war in Wembley. Den hat er nicht gemacht. No. Und den gestern...
auch nicht.
Leider auch nicht, aber ich glaube, gestern lag es eher an Jan Sommer. Einfach, ich habe das ja nochmal im Replay gesehen, Sommer hat das perfekt gemacht, weil wir haben schon vorhin drüber gesprochen, Jorginho ist einer, der schießt die Bälle nicht hart oder platziert, sondern der guckt sich immer den Torwart aus.
Genau.
Und du siehst im Replay des Elfmeters, wie Sommer im wirklich perfekten Moment den Schritt rausmacht und Jorginho angeblich eben eine Seite anbietet. Und dann taucht er doch eben in die ab und kriegt den Ball. Weil gut geschossen sind sie bei Jorginho ja eben nicht, sondern nur sondern einfach nur ausgeguckt. Und das hat er ihm einfach perfekt glauben gemacht, den Ball gehalten. Passt aber zum Abend, dass du Sommer nicht mal aus Elfmetern überwinden kannst. Und ich finde eben, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Ist natürlich zu wenig für Italien. Das Rückspiel wird alles entscheidend. Und dazu wurde auch Kapitän Giorgio Chiellini vom Reporter von Rai Uno angesprochen.
Wir haben das Spiel vom Mittwoch. Das Spiel mit der Schweiz ist noch sehr weit weg. Dann ist ja noch die Nations League. Wir glauben, mit gesammelten Kräften ins neue Spiel zu starten. Jetzt heißt es erstmal ausruhen. Wir haben sehr viel gegeben und viele, so wie ich, hatten gerade einmal das erste Saisonspiel. Jetzt gewinnen wir wieder an Energie und gewinnen am Mittwoch. Danach bleibt es uns Zeit, das Spiel gegen die Schweiz noch einmal durchzukommen.
Und wie er es eben sagt, wir müssen uns jetzt nicht auf das Rückspiel gegen die Schweiz konzentrieren. Das dauert noch, das ist erst im November. Sondern was jetzt ansteht, ist eben Litauen. Ich habe einmal hier die Tabelle. Italien ist noch Erster mit 11 Punkten, hat allerdings auch 2 Spiele weniger als die Schweiz. Die würde Italien überholen, wenn sie die noch gewinnen. Litauen hat 0. Litauen hat aus 4 Spielen 0 Punkte. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ein absoluter Pflichtsieg, der da eben am Mittwoch
definitiv
eingefahren werden muss. Der muss einfach sein, weil sonst gerät man in die Gefahr, in die Playoffs zu müssen. Und wenn man sich gerade anschaut, welche Teams in den Playoffs sind, das sind Länder wie Spanien, weil Schweden Erster ist, oder das sind die Niederlande, weil die Türkei Erster ist, da könnten richtige Brocken warten. Und auch wenn man amtierender Europameister ist, das sind Spiele, die sind 50-50 und die gilt es einfach zu vermeiden und dafür muss man halt einfach nur Litauen schlagen und nichts gegen Litauen, aber der Anspruch eines Europameisters sollten 3 Punkte gegen Litauen zu Hause sein in der Reggio Emilia.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn die Länderspielpause vorbei ist, dann wartet auch wieder die Serie A auf uns.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da gibt es ein paar Topspiele. Napoli, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan, Lazio, um nur ein paar zu nennen. Da blicken wir natürlich etwas ausführlicher drauf nächste Woche im Rückblick. Wollen euch aber einen kleinen Ausblick noch geben, ein paar Minuten. und über Napoli-Juventus und Milan-Lazio sprechen. Ich würde einfach sagen, wir fangen an mit Juventus-Napoli. Juventus, absoluter Fehlstart in die Saison. Ein Punkt aus 2 Spielen. Gegner waren nur, in Anführungszeichen, Udine und Empoli. Und Napoli hat alles eben gewonnen. Was glaubst du, hat Juventus eine Chance in Neapel?
Nichts erledigt. Ich glaube, Juve wird gewinnen. Das ist so meine Vermutung. Allerdings bin ich da jetzt aber auch nicht zu 100% von überzeugt. Also ich sag 80-80% gewinnt Juve, 20% aber okay. Kann ich
so hoch.
Ja. Also okay, ich denke schon, einfach weil die Vergangenheit es gezeigt hat, dass Juve halt vor allem gegen Napoli dann doch immer noch 1% mehr gibt.
Klar, jetzt haben zwar die Hauptspieler, die Stammspieler wegen der Länderspielpause gefehlt, aber ich glaube, Allegri hat da die Zeit gut genutzt, mit der Mannschaft vielleicht nochmal ein paar Ideen seines Spiels eben beizubringen und es vielleicht auch gleich gegen Napoli umsetzen zu können. Keane ist am Start. Vielleicht ist Juventus offensiv da ein bisschen stärker. Allerdings Napoli wirklich sehr gut in die Saison gekommen. Bisschen kurios, gibt so ein kleines Problem bei den Torhütern, denn Alex Meret ist verletzt und David Ospina ist im Länderspiel mit Kolumbien verletzt ausgewechselt worden. Was dann natürlich heißt, es müsste der dritte Keeper, Davide Marfella, gegen Juventus zwischen den Pfosten stehen. Wo ich glaube, jeder Napoli-Fan sich denkt, shit, also wir spielen gegen Juventus und unser dritter Keeper ist der einzige, den wir haben. Deswegen gab es auch Gerüchte, ob als Antonio Mirante, der vertragslos ist, also Free Agent, noch auf die Schnelle verpflichtet wird, einfach, dass man einen erfahrenen Torhüter für das Topspiel, also in Neapel ist es ja das Topspiel, wenn es gegen Juventus geht, Juventus wird gehasst, da will gewonnen werden und das tust du eben vielleicht leichter mit einem Antonio Mirante, mit seiner Erfahrung, als mit einem jungen, ich glaube Jahrgang 99, also so wie ich. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber heute Morgen die Meldung, Ospina kann wahrscheinlich doch spielen. Also Entwarnung für alle Napoli-Fans. Die haben einen richtigen Torwart, in Anführungszeichen, für das Topspiel zwischen den Pfosten. Und das zweite Spiel, Milan gegen Lazio. Vom Papier her oder auf dem Papier her ein absolutes Topspiel. Beide haben ihre Spiele gewonnen. Lazio Tabellenführer, 9-2 Torverhältnisse. Wie gesagt, Immobile Torschützenkönig. Torschützenkönig, sage ich schon, führt die Torschützenliste also, an.
Führt sie an, genau.
Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Also ich sehe da Lazio ehrlich gesagt vorne. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach. Ja, ein Gefühl, was ich habe. Ich glaube, Lazio wird das Spiel knapp gewinnen. Sind ja beide aktuell gut in Form, beide Teams. Und ich glaube, Lazio wird da die Oberhand haben.
Das glaube ich auch. Ich glaube, Lazio gewinnt das Spiel 3-1. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster.
3-1.
Einfach, okay. 3-1, weil Giroud ist ja auch Corona-positiv getestet worden.
Das
also
stimmt.
Ohne Symptome, ihm geht's gut. Muss aber eben in Quarantäne, fällt aus. Und ob Ibrahimovic rechtzeitig fit wird, ist noch unklar. Sieht aber eher momentan nicht so danach aus. Und dann müsste Brahim Diaz und Rafa Leao natürlich vorne den Laden alleine schmeißen. Und auf der anderen Seite ist eben ein Immobile, wie wir drüber gesprochen haben, bei Lazio absolut on fire. Und ob die mehr schießen als er am Ende, wage ich zu bezweifeln. Auch weil Pedro nach seinem Wechsel von der Roma zu Lazio immer besser, finde ich, in die Mannschaft findet. Und genau, deswegen sage ich 3-1. Und bei Napoli-Juventus, ich sage, es wird knapper. Ich sehe kein Unentschieden. Ich sehe ein 2-1 für Juventus. Ganz knapp. In einem sehr ausgeglichenen Spiel.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, 2-1 gegen Juve. Oh nee, 2-1 für Juve, 2-1 für Juve bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube allerdings, dass es bei Lazio ein bisschen knapper ausfallen wird. Auch da, ich denke, dass Lazio da nicht 3-1 gewinnt, sondern 2-0 oder 1-0.
Und euch noch einen kleinen Ausblick zu geben, der nächste Spieltag beinhaltet am Samstag, 11. September, Empoli gegen Venedig, Neapel-Juventus und Atalanta-Bergamo gegen die Fiorentina. Und am Sonntag dann eben Samp gegen Inter, Cagliari empfängt Genoa, Spezia spielt zu Hause gegen Udine, Torino spielt gegen US Salernitana Heute Meldung gekommen, Franck Ribéry verpflichtet. Sensationell.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ein großer Transfer für Salernitana und ein guter Transfer für Franck Ribéry. Ich meine, 38, so ist auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste. Aber spielt noch in der Serie A. Und ich denke, der wird da seinen Spaß haben.
Ich glaube auch, einfach Franck Ribéry bei US Salernitana, marketingtechnisch sensationeller Move. Also klar, das ist wirklich also mal ein richtiger Topspieler.
Genau, auch ein großer Grund für den Wechsel.
Genau, und dann bleiben noch der AC Mailand gegen Lazio gerade angesprochen, die Roma gegen Sassuolo. Ich finde auch das Spiel sollte man im Auge behalten. Und dann haben wir in Anführungszeichen leider wieder ein Montagsspiel, was in Italien ja jetzt neu ist. Da spielt der FC Bologna zu Hause gegen Hellas Verona. Und somit können wir uns auf einen sehr interessanten Spieltag freuen. Den besprechen wir dann in der nächsten Folge ausführlich nochmal. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem restlichen WM- und Serie A-Programm für diese Woche. Und würde mich an dieser Stelle auch schon verabschieden und mich bedanken fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Grazie, buona giornata e ci vediamo. Ciao, ciao.
Auch ein Arrivederci von mir. Mir hat die Folge wie immer wieder richtig Spaß gemacht und ich freue mich auf euch und die nächste Folge. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.